Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Christian Sievers.
Joe Biden wirft hin, keine erneute Präsidentschaftskandidatur mehr für den US-Präsidenten. Guten Abend. Die Eilmeldungen heute Abend machen Schlagzeilen rund um die Welt. Ganz überraschend kommen sie nicht. Es war ja in den letzten Tagen immer weniger vorstellbar, wie Joe Biden einen harten Wahlkampf durchhalten will. Nicht nur psychisch und physisch, sondern vor allem ohne den Rückhalt von immer mehr seiner eigenen Leute. Er hatte gesagt, er schaffe das. Aber die Zweifel daran sind stetig gestiegen seit seinem desaströsen Auftritt in der Fernsehdebatte gegen Donald Trump. Und heute Abend sagt der Präsident selbst, ich verzichte auf die Kandidatur, nicht aber auf den Rest meiner Amtszeit. Aus Washington, Jan Fritsche.
Es sind die Breaking News im amerikanischen Fernsehen. Nach Tagen der Spekulation zieht sich Joe Biden tatsächlich aus dem Präsidentschaftsrennen zurück, veröffentlicht auf der Online-Plattform X ein schriftliches Statement. Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl ich eine Wiederwahl angestrebt habe, glaube ich, ist es im besten Interesse meiner Partei und des Landes, mich zurückzuziehen und mich komplett auf meine Pflichten als Präsident zu konzentrieren. Der Druck auf Biden ist zu groß geworden, immer stärker zuletzt die Zweifel an seiner mentalen und körperlichen Gesundheit. Der Anfang vom Ende, Joe Bidens Auftritt beim TV-Duell mit Donald Trump Ende Juni, als er konfus erscheint. Alles, was ich mit Corona gemacht habe, schauen Sie, wir haben die Krankenversicherung besiegt. Noch am selben Abend werden erste Rufe nach Bidens Rückzug laut. Der nächste Patzer beim NATO-Gipfel in Washington. Biden nennt den ukrainischen Präsidenten Zelensky Putin. Plötzlich spricht niemand mehr über Bidens Erfolge als Präsident, sondern nur noch über seine Aussetzer. Hinter verschlossenen Türen sollen führende Demokraten ihn seit Tagen zum Rückzug aufgefordert haben. Dutzende Kongressmitglieder sprachen sich offen gegen ihn aus. Joe Biden hat als Präsident einen super Job gemacht, aber er kann diese Botschaft nicht mehr vermitteln. Die Fragen nach seiner Gesundheit verfolgen ihn. Ich glaube, der Präsident muss Platz machen. Kurz nach seinem Rückzugsstatement legt Biden auf X nach, empfiehlt als Nachfolgerin seine bisherige Vizepräsidentin Kamala Harris. Daraufhin reagiert auch Donald Trump auf seinem eigenen Online-Kanal Truth Social, sagt, dass Biden nicht geeignet sei für das Amt des Präsidenten, auch schon bisher nicht. Joe Biden hat für die nächsten Tage eine Rede an die Nation angekündigt, mit weiteren Details zu seinem Rückzug. Es könnte ihm mit diesem Schritt gelungen sein, sein politisches Erbe zu retten. Als jemand, der noch rechtzeitig Platz macht, bevor der Druck auch aus seinen eigenen Reihen noch größer geworden wäre.
Ja, er gibt auf. Eine Sensation, aber nicht mehr so ganz überraschend. Elmar Thewissen ist bei uns, unser USA-Korrespondent. Guten Abend, Elmar. Können wir denn sagen, was am Ende jetzt dazu geführt hat? Wurde der Druck einfach zu stark? War die Stimmung im eigenen Wahlkampfteam am Ende zu schlecht?
Dreierlei. Die Umfragen haben ganz klar gezeigt, es wird nicht reichen, die 270 Wahlmännerstimmen zusammenzubekommen für Joe Biden, um dann wieder Präsident zu werden. Das Zweite, die Gelder sind versiegt in Teilen jedenfalls. Die großen Geldgeber haben ihre Gelder zurückgehalten. Joe Biden hat nur die Hälfte von den 50 Millionen im letzten Monat eingenommen, die er einnehmen wollte an Spenden. Und das Dritte, die Großen der Parteien, die Anführer, also Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, die Clintons beispielsweise auch, aber natürlich auch Barack Obama. Die haben mit anderen zusammen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eigentlich die Entscheidung gefällt. Es muss ein neuer Kandidat, eine Kandidatin her und haben Joe Biden dann in den letzten zwei Tagen überzeugt, dass er weichen muss.
Und dann die Frage, die Gretchenfrage natürlich heute Abend, wie geht's jetzt weiter? Er hatte ja zunächst in seinem allerersten Brief Kamala Harris, seiner Vizepräsidentin, gedankt, sie aber nicht explizit empfohlen, das dann unmittelbar danach nachgeholt. Ist sie damit dann automatisch jetzt gesetzt quasi?
Nein, automatisch nicht. Eigentlich muss die Partei, der Parteitag ab dem 19. August dann eben über diese Kandidatur entscheiden. Vielleicht kann man es schon vorher entscheiden, das könnte die Parteiführung, aber viele in der Partei wären vermutlich sauer, weil es kein demokratischer Prozess wäre. Kamala Harris ist aber die natürlichste Kandidatin. Sie könnte auch die 96 Millionen Dollar Wahlkampfspenden mitnehmen, um weiter Wahlkampf zu machen. Und deswegen versammeln sich gerade hinter ihr die Clintons, wahrscheinlich natürlich auch Barack Obama, alle anderen Anführer der Demokratischen Partei, um sie als unvermeidbar gewissermaßen erscheinen zu lassen, damit sie die Kandidatin wird. Und richtig demokratisch wird dann vielleicht entschieden, wer der Vizepräsidentschaftskandidat von ihr wird.
Jetzt hätte man ihr aber noch viel mehr Schub geben können, indem man als Joe Biden gesagt hätte, ich gehe komplett. Also auch als Präsident. Und sie wird jetzt sofort Präsidentin, oder?
Ja, also ich glaube, das ist ja ein Risiko in den nächsten Monaten. Joe Biden hat öffentliche Termine. Diese Woche kommt Benjamin Netanyahu nach Washington. Da kann es Peinlichkeiten geben, die für Kamala Harris dann wieder Erklärungsnöte auslösen im Wahlkampf. Also wäre das eine Option gewesen, sie zur Präsidentin zu machen. Aber dann hätte sie die Amtsgeschäfte führen müssen, hätte nicht so viel Zeit für den Wahlkampf gehabt. Und ich glaube, man wollte Joe Biden gar den würdigen Abtritt ermöglichen. Und das ist eben der, dass er als Präsident im Wahlkampf mit aller Kraft, die er noch hat, hinter Kamala Harris stehen kann und dann das Amt am 20. Januar nächsten Jahres an sie übergeben kann.
Wenn es so kommt, tatsächlich.
So kommt. Ne?
Die Frage noch einmal ganz kurz. Haben wir eine Timeline? Können wir sagen, an welchem Termin das jetzt endgültig geklärt sein wird bei den Demokraten?
Ja, die Demokraten hatten vor, vielleicht vorab schon vor dem Parteitag zu entscheiden, bis zum 7. August. Aber wenn sie das tun in der Parteiführung, gibt es vielleicht Ärger, weil es nicht so demokratisch ist, wie manche sich das wünschen. Der Parteitag selber. Und da kann es natürlich Streit geben. Es kann jemand anders als Herausforderer auch noch auftreten neben Harris. Am 22. August muss endgültig entschieden sein, wer Kandidat oder Kandidatin der Demokratischen Partei ist.
Okay, rot im Kalender markiert. Elmar Thewissen, unser Mann in den USA, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und auch wenn sich jetzt ein neues Kandidatenkarussell eröffnen dürfte, wir haben es gerade gehört, die natürliche Kandidatin wäre die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris. Immer nur einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt. Bastian Hartig und Lena Sünderbruch.
Diesen Termin hätte der Präsident eigentlich selbst wahrnehmen sollen. Stattdessen kommt Kamala Harris zu der Eröffnung einer Eisdiele in Washington, D.C. Das allein dürfte allerdings kaum reichen, um aus dem Schatten des Mannes zu treten, mit dem sie seit über 3 Jahren eng zusammenarbeitet.
We did it, Joe.
Wir haben es geschafft, Joe. Es ist der Moment, in dem Kamala Harris erfährt, dass sie als erste Frau, als erste schwarze Frau Vizepräsidentin der USA geworden ist. Schon beim Amtseid ist klar, sie könnte übernehmen müssen für ihren zu diesem Zeitpunkt 78-jährigen Chef Joe Biden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kamala Harris Geschichte schreibt. Ein Kind von Einwanderern, die Mutter aus Indien, der Vater aus Jamaika. Mit 40 wird Harris die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Danach die erste schwarze Justizministerin von Kalifornien. Später die insgesamt erst 2. schwarze US-Senatorin. In Washington macht sie sich einen Namen durch ihre knallharten Fragen in Ausschüssen, treibt mächtige Männer in die Enge. Das geht mir hier zu schnell, das macht mich nervös. Doch als Vizepräsidentin enttäuscht sie viele. Biden gibt ihr die vielleicht undankbarste Aufgabe von allen, sie soll sich um Migration kümmern. Harris reist nach Lateinamerika zur Ursachenbekämpfung. Doch die Nachricht, die sie in Guatemala möglichen Migranten zuruft, wirkt unbeholfen.
Do not come.
Kommen Sie nicht.
Do not come.
Kommen Sie nicht. Erst nachdem der oberste Gerichtshof vor 2 Jahren das landesweite Recht auf Abtreibung kippt, findet Harris ein Thema, mit dem sie sich profilieren kann. Sie macht sich für den freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen stark. Als erste Vizepräsidentin überhaupt besucht sie eine Abtreibungsklinik. Als Joe Biden spätestens seit seiner verpatzten TV-Debatte wegen seines Alters immer stärker in Bedrängnis gerät, ist es Harris, die ihm zur Seite springt. Ich werde hier nicht den ganzen Abend mit Ihnen über die letzten 90 Minuten reden, wenn ich die Leistungen der letzten 3,5 Jahre gesehen habe. Jetzt muss Kamala Harris die Amerikaner davon überzeugen, dass sie das Zeug zur ersten Präsidentin hat.
Ja, dann nehmen wir heute Abend noch 2 Expertinnen und Experten mit dazu. Konstanze Stelzenmüller ist bei uns von der Brookings Institution, einer Forschungsstelle zu transatlantischen Beziehungen. Und Eric Kirschbaum, er ist Korrespondent in Deutschland für die Los Angeles Times. Schönen guten Abend an Sie beide. Beginnen wir vielleicht mit Konstanze Stelzenmüller. Sie sind, ich glaube, bei uns aus Washington, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Frau Stelzenmüller, was würden Sie sagen? Es kommt jetzt natürlich darauf an, für die Demokraten, welche Kandidatin, welcher Kandidat die besten Chancen hätte, Donald Trump zu schlagen. Ist das Kamala Harris aus Ihrer Sicht?
Also, Ihre Korrespondenten haben es ja schon gesagt. Wir sehen die Kamala Harris hat bekannte Stärken, aber auch bekannte Schwächen. Und es gibt eine, würde ich sagen, nicht unbedeutende Bewegung innerhalb der Demokratischen Partei, die sagt, wir wollen nicht, dass das von der aktuellen Führung der Partei für uns vorbestimmt wird. Wir wollen einen wirklichen Wettbewerb sehen, in dem sie ja antreten kann. Also ich glaube, das ist ein echtes Risiko, wenn das so aussieht, als wäre das von den aktuellen, in Anführungszeichen, Eliten der Partei vorbestimmt.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Risiko, wenn jetzt das, ich sag mal, ein Machtkampf losgeht und das Chaos ausbricht bei den Demokraten, oder?
Ja, aber ich würde mal sagen, also die Vertreter dieser Ansicht, und ich versuche jetzt nur die beiden Positionen zu erklären, die Vertreter dieser Ansichten würden sagen, die Briten haben das gerade gemacht in England mit einem durchaus ansehnlichen Ergebnis, mit einem sehr klaren Ergebnis. Aber es ist natürlich auch richtig, die Verteidiger von Kamala Harris würden sagen, sie hat einen eher bescheidenen Job gemacht als Vizepräsidentin, war aber sehr gut im Wahlkampf. Sie war insbesondere gut bei den Themen Abtreibung, die auch für konservative Frauen sehr wichtig sind. Mhm. Und das auch für gerade in den Staaten, in den zwei oder drei Staaten, den sogenannten Swing States, wo es am Ende um ganz kleine Wählermargen geht, eine große Rolle spielen könnte. Wir haben ja gesehen, dass die Republikanische Partei aus ihrer Plattform das Thema Abtreibung völlig ausgelassen hat. Zum Zorn und zur Konsternierung von vielen ideologisch motivierten konservativen Wählern.
Frau Stelzenmüller, ich habe Sie gerade eingeführt als Expertin für transatlantische Beziehungen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal die ganz große Frage aufmachen. Was ist das für ein Moment jetzt ganz aktuell? Da gucken ja alle auf Washington D.C., auch die Diktatoren dieser Welt. Wie groß ist die Gefahr, dass Amerika jetzt ganz aktuell als schwach und verunsichert wahrgenommen wird?
Also das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt, Herr Sievers. Ich finde, ich fand eher die letzten drei Wochen quälend nach der Debatte vom 27. Juni, in der innerhalb von 60 Sekunden klar war, dass der Präsident eine sehr, sehr schwache Stunde hatte. Hatte ich, und ich war nicht die Einzige hier, das Gefühl, wir befinden uns hier mitten in der Verfassungskrise. Die Tatsache, dass er jetzt die, wie ich finde, sehr ehrenhafte Entscheidung getroffen hat, nicht mehr anzutreten, und die Tatsache, dass es jetzt eine offene Wahl gibt zu einem Zeitpunkt, wo, also das ist, glaube ich, vielen Leuten, die hier im Land leben, bewusst, dieses Land befindet sich gerade am, glaube ich, an der Spitze einer großen demokratischen, eines demokratischen Generationenwechsels. Das könnte hier eingeleitet werden. Und wenn das auf eine Art gemacht wird, die kommunikativ die gut organisiert ist, die das Chaos vermeidet, aber dem Wähler wirklich eine Wahl gibt zwischen attraktiven Kandidaten, dann kann das auch zu einer Erneuerung der amerikanischen Demokratie führen. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
Dann gehen wir weiter zu Eric Kirschbaum. Er ist der Deutschland-Korrespondent für die LA Times und bei uns aus Berlin. Eric, eine echte Achterbahnfahrt, die wir da erleben. Können Sie verstehen, dass sich die Welt so ein bisschen die Augen reibt, was da in Ihrem Land gerade passiert? Tun Sie es selbst auch?
Ja, absolut. Die letzten Wochen waren Wahnsinn, wie viel passiert ist. Manchmal passieren in Jahrzehnten gar nichts und dann passieren in einer Woche Jahrzehnten. Und das haben wir gerade erlebt. Das ist eine Nachricht heute, die wirklich reingeplatzt ist. Wir haben das zwar erwartet, viele Leute haben das erwartet seit Wochen, aber jetzt ist es auf einmal gekommen. Und ja, natürlich, die Verunsicherung ist groß, was passiert jetzt. Aber viele demokratische Wähler und Anhänger sind optimistisch, dass jetzt wird ein offener Prozess, ein guter Prozess. Die werden am Ende einen guten Kandidat finden. Und die gute Nachricht für die Demokraten, die werden vielleicht die Schlagzeilen die nächsten 4-5 Wochen beherrschen. Und die Aufmerksamkeit wird ganz groß sein für die Demokraten.
Das heißt also, Sie meinen, es geht jetzt ein echtes Rennen quasi los aus demokratischer Sicht statt der bisherigen Zitterpartie, denn so musste man es ja nennen.
Ja, Biden hat Kamala Harris vorgeschlagen, aber Nancy Pelosi, die auch viel zu sagen hat in der Partei, hat auch ausgesprochen für ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb wäre gut für die Demokraten. Viele Leute hoffen, dass es ein richtiger Wettbewerb gibt, kein Hinterzimmer-Deal. Das entspricht den Demokraten Ideen und Gedanken. Und man darf auch nicht vergessen, dass für die Demokraten dass ein offener Wettbewerb wäre wahrscheinlich ganz gut, nicht nur die Nachrichten, sondern die Ideen, die rausgetragen werden können.
Lassen Sie uns an der Stelle doch noch vielleicht für einen kleinen Moment über den Mann reden, der heute verzichtet hat. Mehr als ein halbes Jahrhundert in öffentlichen Ämtern. Joe Biden, Spitzname Comeback Joe. das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt hat er quasi, so schrieb heute ein amerikanisches Magazin, seine eigene Sterblichkeit anerkannt. Ist das zu pathetisch oder kann man das so sehen aus seiner Sicht?
Nein, ich denke, Geld hat mehr eine Rolle gespielt. Biden hat kein Geld mehr bekommen können von den Großspendern, hat die Umfragen gesehen und er hat seine Partei erwähnt, er hat die Demokratische Partei erwähnt. Er wollte nicht seine Partei in den Abgrund stürzen. Die Möglichkeit, dass die Demokraten eine Erdrutsch-Niederlage bekommen könnten wie 1972, war möglich. Und Biden hat das eingesehen und er wollte was für seine Partei tun und ist auf sein Schwert gefallen heute.
Dann noch eine Frage zum Gegner, Donald Trump. Der sagt, Biden war sowieso nicht geeignet als Kandidat heute Abend. Das ist seine erste Reaktion gewesen. Aus Trumps Sicht war er aber doch durchaus ein einfacherer Gegner möglicherweise. Würden Sie sagen, dass für Trump heute Abend die Chancen eher gesunken sind?
Gut möglich. Trump hat auf Biden gehofft. Er hat die letzte Zeit Biden gar nicht kritisiert. Trump vereinigt die Demokratische Partei wie kaum ein anderer. Deswegen diese Angst, es könnte Flügelkämpfe geben bei einem Wettbewerb. Ich sehe das nicht. Ich sehe, Donald Trump ist ein Vereinigungsfaktor sondergleichen für die Demokraten. Und Trump ist wahrscheinlich nicht so glücklich. Er würde lieber gegen Joe Biden kämpfen. Wir haben das bei der TV-Duell gesehen. Er war erschrocken, wie schwach Biden war. Und er hätte lieber einen Wahlkampf mit Joe Biden. Jetzt ist es ein offeneres Rennen. Und die Chancen für Trump sind vielleicht nicht ganz so hoch wie vor 10 Stunden.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich an diesem denkwürdigen Abend bei Constanze Stelzmüller in Washington DC und bei Eric Hirschbaum in Berlin. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und jetzt ein erster Blick heute Abend auf die weitere Nachrichtenlage mit dir, Christopher.
Genau, und dieser Blick geht zunächst Richtung Nahe Osten. Nach dem israelischen Luftangriff im Jemen wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region. Israel und Iran sprachen sich gegenseitig Warnungen aus. Israelische Kampfjets bombardierten zuletzt als Reaktion auf einen Drohnenangriff die Hafenstadt Hodeidah im Jemen. Dabei wurden auch Öltanks getroffen, mindestens 6 Menschen starben. Nun hat die dortige mit Iran verbündete Houthi-Miliz Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Man befinde sich in einer neuen Phase des Kampfes gegen Israel. Bundesaußenministerin Baerbock hat die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland verteidigt. Den Funke-Medien sagte sie, Russlands Präsident Putin habe das Arsenal, mit dem er die Freiheit in Europa bedrohe, kontinuierlich ausgebaut. Mit Abrüstungsverträgen habe er vor Jahren gebrochen. Deshalb seien verstärkte Abschreckung und zusätzliche Abstandswaffen nötig, so Baerbock. In China sind bei neuen Überflutungen in der Provinz Sichuan weitere 8 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 werden noch vermisst. Gestern waren beim Einsturz einer Brücke mindestens 15 Menschen gestorben. Hunderte mussten in Sicherheit gebracht werden. In China kommt es vor allem während der Sommermonate durch Starkregen immer wieder zu Überflutungen. Seit Wochen protestieren Studenten in Bangladesch gegen eine Quotenregel bei der Vergabe von Beamtenjobs. Nun hat das oberste Gericht des Landes die Regelung deutlich abgeschwächt. Ab sofort soll nur noch ein geringer Anteil für Nachfahren von Soldaten des Unabhängigkeitskrieges reserviert sein. Anfang der Woche waren die Proteste in Gewalt ausgeartet. Bei Zusammenstößen zwischen Studenten und der Polizei wurden mehr als 100 Menschen getötet. Studentensprecher kündigten an, trotz der Gerichtsentscheidung weiter protestieren zu wollen.
Bei den Grünen kommt es zu Versäumnissen, an denen man arbeiten muss. Das stammt nicht von mir, das hat die Grünen-Chefin Ricarda Lang heute selbst gesagt im ZDF-Sommerinterview. Sie bemängelt aber im selben Atemzug, dass die Grünen von anderen immer wieder zum Feindbild gemacht würden. Möglicherweise ist entscheidender, dass die Grünen von anderen gar nicht mehr als ernstzunehmende Gegner wahrgenommen werden. Der CDU-Chef sagt jedenfalls, Ampelparteien wie die Grünen würden im Osten kaum noch eine Rolle spielen. Wenn man sich die Umfragen vor den wichtigen Landtagswahlen dort anguckt, ist die grüne Rolle tatsächlich eher marginal. Bernd Bentin.
Sie versuchen, das Debakel zu verhindern. Straßenwahlkampf der Grünen in Erfurt mit Flyern und mit Flaschenöffnern gegen die Bedeutungslosigkeit. Stark waren die Grünen in Thüringen noch nie. Jetzt aber sind sie besonders schwach.
Natürlich merkt man das allgemeine gesellschaftliche Klima, was gerade uns auch massiv trifft. Auch das Erstarken der AfD, den Hass und auch die Anfeindungen, die teilweise auch grüne Mitglieder abbekommen, die machen natürlich auch was mit Menschen.
Den Grünen drohen im Herbst gleich drei Wahlklatschen. Besonders in Thüringen, aber auch in Sachsen und in Brandenburg. Die Parteivorsitzende Ricarda Lang spricht heute im ZDF-Sommerinterview von eigenen Fehlern. Gleichzeitig aber würden andere die Wut auf ihre Partei noch befeuern.
Ich glaube, da kommt natürlich zusätzlich zu eigenen Versäumnissen, an denen wir arbeiten müssen, auch, dass wir immer wieder von anderen zum Feindbild gemacht werden. Und dafür kann ich ehrlich gesagt nur warnen, denn gerade bei den Wahlen im Osten, bei den Wahlen im Herbst, wird Koalitionsfähigkeit so unfassbar wichtig sein.
Die Grünen selber sind im Osten nie wirklich angekommen. Sie sind eigentlich eine Westpartei. Sie sind auch eine Partei, die in bestimmten Milieus, Großstädten, Universitätsstädten sehr, sehr erfolgreich sind. Und so wirklich in die Fläche vorzudringen, das ist ihnen ansatzweise aber nie wirklich dauerhaft gelungen.
Wohin steuern die Grünen? Diese Frage stellt sich seit 6 Wochen mit neuer Dringlichkeit für die Partei. Bei der Europawahl schneidet sie so schlecht ab wie sonst niemand, verliert auch viele junge Wähler. Seitdem sind die Grünen auf Selbstfindung.
Es kann kein Weiter-so geben.
Jetzt, 6 Wochen nach der Europawahlniederlage, beschreibt Ricarda Lang, wie sie sich die Grünen in Zukunft vorstellt. Weniger belehren und besser wissen, dafür besser zuhören. Weniger Zeigefinger, mehr Pragmatismus.
Ganz viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht mehr gehört. Wenn man ehrlich ist, werden sie es auch viel zu wenig. Daran müssen wir es ändern, in Formaten, in Ansprache, weniger Politik des Müssen und Sollens, sondern wirklich auf die Sorgen der Menschen eingehen.
Unklar bleibt, ob weniger müssen und sollen denn auch für den Klimaschutz gilt. Klar dagegen ist, auch die Grünen werden einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken, trotz aktuell 13% in den Umfragen. Und auch wer es wird, scheint ausgemacht.
Wir werden auch mit einer Person an der Spitze da reingehen, weil wir wissen, dass uns das hilft, sowohl was Vertrauen angeht, als auch was Klarheit angeht.
Gibt es noch jemand anderen außer Robert Habeck, der das machen könnte?
Alle weiteren Entscheidungen, ich sehe gerade niemand, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber alle weiteren Entscheidungen werden später gefällt.
Die Grünen suchen nach Erfolgsrezepten, inhaltlich und personell. Dass die aber schon im Herbst greifen könnten, daran glaubt auch die Partei nicht. Da heißt es eher Augen zu und durch.
Kann man jemals zu viel Urlaub haben? Aus Sicht all derer, die aktuell arbeiten müssen, während sich ringsrum die Sommer-Sonne-Ferienstimmung breit macht, vermutlich nicht. Kann man zu viel Urlaub machen? Vermutlich schon. Jedenfalls hat auch die Tourismusindustrie, wie jede andere Industrie, ihre Sonnen- und ihre Schattenseiten. Und wenn wie heute Menschen auf die Straße gehen, für die der Tourismus lebenswichtig ist, und protestieren gegen zu viele Urlauber, dann gibt das zu denken. Palma de Mallorca heute Abend. Mehr als 80 Gruppen, darunter Gewerkschaften, Umweltverbände und Bürgerinitiativen, haben aufgerufen zu einem Protestmarsch gegen den Massentourismus, gegen steigende Mieten für Einheimische, gegen Umweltverschmutzung und Verkehrsinfarkt. Und nicht nur die Balearen sind betroffen. Overtourism wird zum Schlagwort in vielen Gegenden, die so schön und beliebt sind, dass auf jeden Einheimischen eine Vielzahl von Besuchern kommt. Barbara Luke berichtet aus Italien.
Heute Morgen in Rom. Touristenschwämme mit Stöpseln im Ohr. Gewusel rund um den Leuchtturm der Stadt. Es ist Hochsaison, wie eigentlich immer. Die Stadt ist voll, alle streben zu den Attraktionen. Es ist einfach hektisch. Die Einwohner verlieren ihre Lebensqualität. Oder sie fliehen an die Küsten, wie gerade, während sich Touristen aus aller Welt in der Stadt über ihre Plätze ergießen. Letztes Jahr 35 Millionen, Rekord. Nächstes Jahr, im Heiligen Jahr, sollen doppelt so viele kommen. Wir Einwohner fühlen uns erdrückt von allem. Von diesen Geschäften, von Pizzerien etc. Dass die Schätze einer Region am schönsten sind, wenn der Mensch sie einigermaßen in Ruhe lässt, hat man im Norden Italiens verstanden. Die Dolomiten in Südtirol, seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe, doch das ging nach hinten los. Seither sind auch sie geflutet von Insta-Posts und Massentourismus. Bergführer Erwin Schneider, der hier groß wurde, traut manchmal seinen Augen nicht mehr. Tourismus ja, aber so?
Die Dolomiten sind mir unheimlich wichtig und ich war heilfroh, dass die Dolomiten ins UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen wurden. In der Zwischenzeit glaube ich, dass es ein Fluch war.
So wie diese Giganten in Venedig. Inzwischen sind sie verboten. Doch die Stadt ächzt weiter unter rund 15 Millionen Besuchern pro Jahr, die sich durch die Gassen wälzen. Ab kommendem Jahr erhöht sich der eingeführte Eintritt für Tagestouristen auf 10 Euro. Zeitgleich überwachen sie in diesem Kontrollzentrum die Ströme der Touristen. Wo ballt es sich? Warum? Es hilft uns zu verstehen, wie die Spitzen der Besucherzahlen aussehen und wie wir versuchen können, den Massentourismus einzudämmen. Was ist das richtige Maß? Wo sind die Grenzen? Überall werden die Debatten lauter, die Proteste schärfer, die Forderungen deutlicher.
In erster Linie muss man einen radikalen Paradigmenwechsel einleiten. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr wollen. Wir müssen endlich das Weniger ist mehr zur Maxime machen.
Denn am Ende geht es in Südtirol, in Rom, in Venedig, wie an so vielen Plätzen, eben nicht nur um Massentourismus, sondern um Identität, um den Kern der Landschaft und damit um nichts weniger als die Frage, wie wollen wir leben?
Ja, und wo wollen wir Urlaub machen? Nochmal du jetzt mit bunteren Nachrichten heute.
Sehr richtig, viel bunter. In Köln haben Hunderttausende beim Christopher Street Day gleiche Rechte für queere Menschen gefordert. Laut Veranstalter zogen etwa 1,2 Millionen Menschen für Toleranz und Vielfalt durch die Rheinmetropole. Das diesjährige Motto der Demonstration lautet: Für Menschenrechte, viele gemeinsam stark. Die Kölner CSD-Parade zählt zu den größten in Deutschland. In knapp 2 Stunden endet die Online-Abstimmung, wer bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne trägt. Es gibt jeweils 3 weibliche und männliche Anwärter. Bei den Frauen stehen Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp sowie Judoka Anna-Maria Wagner zur Wahl. Bei den Männern Sportschütze Christian Reitz, der Basketballstar Dennis Schröder und Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund initiierte Abstimmung läuft noch bis 23.59 Uhr. Abstimmen können Sie auch unter zdfheute.de. In seinem letzten Turnier vor den Spielen von Paris hat Alexander Zverev das Endspiel von Hamburg verloren. Der Weltranglistenvierte unterlag dem Franzosen Arthur Fils in 3 hart umkämpften Sätzen. Und damit zur Tour de France und dem 3. Gesamtsieg von Tadej Pogacar. Mit seinem 6. Tageserfolg beim abschließenden Zeitfahren nach Nizza sicherte sich der Slowene den Triumph vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard.
Der Dominator der diesjährigen Tour zeigt schon vor dem Ziel, dies wird mein 3. Gesamtsieg. Der Slowene Tadej Pogacar gewinnt das schwerste Radrennen der Welt, feiert zudem heute seinen 6. Etappensieg. Ich muss schon sagen, ich bin sehr glücklich, diese Tour de France zu gewinnen. Es war schon ein ziemlich verrückter Weg. Dazu passt die Schlussetappe. Dieses Mal ist alles anders. Einzelzeitfahren, eine spektakuläre Hatz bei sommerlichen Bedingungen entlang der traumhaften Côte d'Azur. Start im Fürstentum Monaco, das Ziel nicht in Paris auf den Champs-Élysées, sondern auf der Promenade des Anglais in Nizza. Zweiter wird sowohl heute als auch in der Gesamtwertung der Vorjahressieger Jonas Vingegaard aus Dänemark. Als 3. auf dem Podium der Belgier Remco Evenepoel. Eine spektakuläre Tour geht zu Ende. Nochmals mit Bildern, die Lust auf Frankreich machen.
Das stimmt. Von einem gefeierten Schriftsteller, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, kann man erwarten, dass er auch für das Unfassbare die richtigen Worte findet. Wortgewalt setzt gegen die rohe Gewalt auf dem Schlachtfeld. Aber der Ukrainer Serhii Jadan geht noch darüber hinaus. In seinem Land gäbe es jetzt keine Schriftsteller oder Nichtschriftsteller mehr, keine Musiker oder Nichtmusiker mehr, nur noch Bürger, die sich verantwortlich fühlen. Sprach's und begann seine Grundausbildung bei der Armee. Heute ist er für einen Abend zurück in Kiew. Festival statt Front, wie Anne Brühl zeigt.
Ein bisschen Ska, ein bisschen Punk. Für Jadan und die Hunde ist das der erste Festivalauftritt in diesem Sommer. Serhii Jadan, Hobbymusiker, einer der bekanntesten Autoren der Ukraine und jetzt aktiver Soldat.
Heute sind viele Autoren, viele Musiker, viele Schauspieler in der ukrainischen Armee. Wir alle verstehen, dass wir haben nur eine Möglichkeit haben. Wir müssen unser Land unterstützen, unsere Kultur unterstützen, unsere Identität unterstützen. Also wir machen das.
Wir treffen ihn in einer Tiefgarage auf dem Festivalgelände. Sicher ist sicher. An allen Ständen wird Geld gesammelt für die ukrainische Armee. Deshalb ist auch Jadan da. Im Frühjahr hat er sich für den aktiven Dienst gemeldet. Ein Schriftsteller, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der jetzt Bilder aus Schützengräben postet. Für mich ist der Kampf für die Freiheit in der Tat die Verpflichtung aller Kulturschaffenden. Für mich ist Frieden das, was die Ukrainer heute am meisten wollen. Aber sie wollen nicht kapitulieren, nicht untergehen. Deshalb kämpfen wir für unseren Frieden, den ukrainischen Frieden. Während des Interviews fällt er ins Ukrainische. Das ist seine Sprache, die Sprache seiner Gedichte. Gedichte, mit denen er auf seinen Social-Media-Kanälen Hunderttausende erreicht. Der Krieg ist eine Hündin, die fremde Welpen aufzieht, die für immer Schwestern und Brüder werden. Deine Brüder mit imposanten Militärnamen, deine Dichter mit unvollendeten Gedichten. Ich liebe meine Arbeit, sagt er uns. Der Krieg aber bremst ihn. Wenn ich die Gelegenheit habe, schreibe ich. Aber jetzt diene ich. Ich habe nicht so viel Zeit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es ist wichtiger, unser Land gegen den Aggressor zu verteidigen. Und dann werden wir schreiben, singen, tanzen. Jadan und die Hunde bringen ihr Publikum heute schon mal zum Tanzen. Kultur und Krieg. In Kiew gehört das an diesem Abend zusammen.
Der deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen von Bayern. Die weiteren Aussichten. Morgen wechseln Sonne und Wolken. Im Süden und anfangs auch im Osten gibt es Schauer, örtlich mit Gewitter. Mit 20 bis 27 Grad ist es längst nicht mehr so warm wie zuletzt. Dienstag und Mittwoch bringen einige Schauer und Gewitter. Der Donnerstag wird freundlicher und bleibt meistens trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 19 und 28 Grad.
So, nochmal kurz zurück zum großen Thema des Abends. Joe Biden wirft hin, verzichtet auf eine neue Kandidatur. Dazu laufen jetzt Reaktionen ein, auch vom Bundeskanzler. Olaf Scholz würdigt den Rückzug Bidens. Er sagt, das verdiene Anerkennung. Und dann eine erste Reaktion von Kamala Harris, der Vizepräsidentin, auf der jetzt viele Augen ruhen. Sie gibt sich siegessicher heute Abend und sagt, ich werde die Nominierung meiner Partei verdienen. Und dann Trump schlagen. So, damit beenden wir diese Sendung heute an einem besonderen Abend. Wichtig natürlich noch dieser Hinweis. Gestern hat sich der 20. Juli 1944 zum 80. Mal gejährt. Heute direkt nach uns läuft eine sehenswerte ZDF-Doku dazu. Attentat auf Hitler, Stauffenberg und der deutsche Widerstand. Direkt nach diesem Heute-Journal. Damit räumen wir diese Papiere jetzt endgültig zusammen.
So, das ist auch noch ein Hinweis, oder? Ganz kurz, die nächsten Nachrichten dann gegen 0.30 Uhr bei den Kollegen von Heute Express.
Und auch morgen sind wir wieder für Sie da. Es wird eine spannende Woche, das können wir jetzt schon sagen. Bis dann, einen angenehmen Abend.
Auf Wiedersehen.